Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Frau Svensson, letzte Nacht ging der Irakkrieg eben offiziell zu Ende. In den USA hat Präsident Obama eine Rede dazu gehalten. Wie hat man im Irak auf diese Rede reagiert?
Ja, ziemlich gelassen eigentlich. Also das Ende des Irakkriegs wurde ja schon mal ausgerufen. George Bush hat schon am 1. Mai 2003, nachdem Bagdad eingenommen wurde, gesagt, die Kampfhandlungen sind beendet. Also man traut der Sache nicht ganz, denn danach ging es eigentlich erst richtig los. Danach hatten wir 7 Jahre wirklich Terror, blutigen Terror. Und die Leute sind jetzt etwas skeptisch, dass es jetzt wirklich aufhört.
Barack Obama hat auch gesagt, der Kampfeinsatz sei beendet, die Verpflichtung aber, die bleibe. Glaubt man das?
Ja, schon, weil es bleiben ja noch 50.000 amerikanische Soldaten dort und man weiß immer nicht ganz genau, ob die jetzt kämpfen oder nicht kämpfen oder ob das wieder mal so ein Wortspiel ist, dass die Kampftruppen abziehen. Also man fragt sich, was die 50.000 machen und man ist ziemlich sicher, wenn man sie braucht, sind sie da. Also sozusagen wie so eine Feuerwehr, die bleibt schon noch.
Das irakische Volk müsse jetzt die Verantwortung für die Sicherheit übernehmen, sagte Barack Obama auch. Da die Frage, kann man das im Irak?
Ja, da sind die Meinungen geteilt. Premierminister Nouri al-Maliki sagt natürlich, ja, wir kriegen das hin und wir schaffen das und wir haben ja auch 160.000 Soldaten mittlerweile und so weiter, die ganz gut ausgerüstet sind. Die Offiziere der irakischen Armee haben mir gesagt, dass sie noch nicht so weit sind und sie selber schätzen das noch nicht so weit ein. Sie sagen vor allen Dingen, wir können die Landesgrenzen noch nicht verteidigen. Die innere Sicherheit, das klappt vielleicht, aber die Landesgrenzen, das heißt für die Feinde von außen, da sind wir einfach noch nicht gerüstet. Und ich selber habe mir eine Parade angeguckt letztes Jahr, die erste Parade übrigens, die Nouri al-Maliki, der Premierminister, abgenommen hat mit der neuen irakischen Armee. Und ich habe festgestellt und auch meine Kollegen haben gesagt, diese Armee ist eigentlich nur auf Terrorbekämpfung ausgerüstet. Das heißt also für den inneren Feind sozusagen präpariert, aber nicht für den äußeren. Also da gibt es noch eine riesige Diskrepanz.
Der innere Feind, die Sicherheitslage ist sicher das zentrale Thema. Frau Svensson, Sie sind im Moment und seit einer Woche in Berlin, leben aber seit 7 Jahren im Irak, in Bagdad. Wie sicher ist die Lage dort?
Ja, also im Moment ist es, muss ich dazu sagen, viel sicherer als noch vor 2 Jahren, obwohl in den letzten Wochen die Anschläge wieder zugenommen haben und die Leute haben auch wieder Angst, dass der Terror zurückkehrt, wenn die Amerikaner jetzt abgezogen sind. Also da ist schon eine bestimmte Skepsis noch da. Für die Bagdader, die sagen, es ist sicherer geworden, weil man muss mal die Statistik sehen, 2006, 2007 hatten wir ungefähr über 2000 Tote monatlich zu beklagen. Jetzt sind es 300. Natürlich 300 sind zu viel, ganz klar, aber im Vergleich ist es sicherer geworden, das muss man schon sagen. Und man sieht es jetzt, es ist Ramadan, also auch im Irak ist Ramadan, die Leute gehen erst abends weg, wenn sie gegessen haben und die Parks in Bagdad sind voll. Also die Leute trauen sich schon raus und viele haben mir gesagt, also letztes Jahr hätten sie sich noch nicht rausgetraut. Dieses Jahr trauen sie sich auch teilweise aus Trotz, weil sie einfach auch sagen, wir haben jetzt genug von diesem Terror, wir wollen einfach jetzt auch mehr Bewegungsfreiheit haben.
Ist denn diese Bewegungsfreiheit verbunden mit sehr viel Kontrollen, beispielsweise vor den Parks? Wie ist da die Situation?
Also ich war in diesem Saura-Park letzte Woche und der Saura-Park ist der größte Park, der auch den zoologischen Garten beherbergt und der grenzt an die grüne Zone. Und da ist die Sicherheitskontrolle schon sehr hoch. Also da gibt es zum Beispiel Taschenkontrollen, wenn man durch die Tore geht dieses Parks. Da gibt es teilweise Leibesvisitationen, die Autos, die da reinfahren müssen, also auf Spiegel fahren und so. Also da sind die Kontrollen sehr stark. Das hatte aber auch den Vorteil, dass in diesem Park eigentlich nie ein Anschlag war. Es ging nie eine Bombe hoch oder so, die ganzen Jahre nicht. Also dieser Park war relativ sicher. Ansonsten muss ich sagen, sind im letzten Jahr relativ viele Kontrollen abgebaut worden. Also es sind auch viele so Betonpoller beseitigt worden, Mauern, die um bestimmte Gebäude, öffentliche Gebäude gezogen waren. Das muss man sich so wie die Berliner Mauer vorstellen. So riesige Betonstelen, die überall in Bagdad standen, sind abgebaut worden. Also von den Sicherheitskontrollen her, von den Checkpoints her, ist es weniger geworden. Seitdem, ich muss dazu sagen, seitdem die Amerikaner letztes Jahr im Sommer sich zurückgezogen haben aus den Städten raus, sind auch die Sicherheitskontrollen oder die Checkpoints weniger geworden.
Sie leben schon seit 7 Jahren in Bagdad. Wenn ich jetzt als Außenstehender, der noch nie im Irak, noch nie in Bagdad war, nach Bagdad kommen würde, da würde ich aber wahrscheinlich erschrecken und sagen, da ist Krieg.
Ja, das würden Sie. Also ich würde es Ihnen auch nicht empfehlen, weil wenn Sie sich nicht auskennen, wie Sie sich bewegen, in welchen Vierteln Sie sich bewegen können, in welche Viertel Sie überhaupt gehen können, dann ist das ziemlich gefährlich und auch sehr unsicher. Also Sie würden dann wahrscheinlich auch Angst bekommen, ob der ganzen Kontrollen, die Stacheldrahte und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen, das darf man nicht vergessen, man kann diese Bedrohung auch nicht erkennen, man kann sie nicht sehen, man kann sie nur fühlen, wenn man eine Zeit lang da lebt. Und vor allen Dingen, wenn man sozusagen ein Netzwerk hat, wenn man Freunde hat, wenn man Aufpasser hat. Also wer jetzt ganz neu nach Bagdad kommt, dem würde ich das nicht unbedingt empfehlen.
Heißt das, auch Sie gehen nur mit Bodyguards auf die Straßen oder was heißt das?
Nein, also ich kann als Journalistin nicht arbeiten, wenn ich mit Bodyguards umhergehe. Also ich habe mal vor ein paar Jahren, als der Terror dann zunahm, das war so 2005, hat die amerikanische Botschaft für uns westliche Korrespondenten ein Survival Training, also ein Überlebenstraining organisiert. Und ich habe gedacht, ich mache das mal mit. Und das war sehr witzig, aber eine Sache, muss ich sagen, hat der Trainer ganz gut rausgearbeitet. Er hat gesagt, entweder Sie fahren High Profile, also sehr hohes Profil mit gepanzerten Autos, mit Bodyguards, mindestens 8, die schwer bewaffnet sind und die auf sie aufpassen. Oder aber sie fahren total low profile, das heißt eintauchen in die irakische Gesellschaft, als Frau sich verschleiern, mit einem zerbeulten Auto rumfahren. Alles zwischendurch, sagte er, ist Murks. Und er hat vollkommen recht gehabt. Und ich habe mich für Letzteres entschieden.
Frau Svensson, Sie haben vorhin gesagt, dass die Leute aus Trotz auch auf die Straße gehen. Da kann ich das auch so interpretieren, dass Sie sich diese Freiheit eben auszugehen, dass Sie sich nach so langer Kriegszeit nicht mehr nehmen lassen wollen?
Ja, und sie trotzen auch so ein bisschen diesen Radikalen und vor allen Dingen den Fundamentalisten. Also 2006, 2007, als der Terror am schlimmsten war, da kursierten Flugblätter in Bagdad, wie man sich anzuziehen hätte. Die Männer durften zum Beispiel nicht in Shorts rumlaufen, weil das nicht islamisch sei. Die Frauen sollten sich verschleiern, durften kein Haar zeigen, weil das nicht islamisch sei. Und die Leute waren natürlich eingeschüchtert. Im Irak gab es nie Terror vor dem Einmarsch der Amerikaner. Vor der Invasion nie. Und die Leute waren völlig eingeschüchtert. Sie hatten Angst, vor allem die Frauen hatten Angst. Einige sind monatelang nicht aus ihrem Haus rausgegangen vor Angst. Und ich auch. Ich habe mich auch verschleiert, natürlich für einen bestimmten Selbstschutz. Ich habe also auch geguckt, dass kein Haar aus meinem Schleier rausgeht und so weiter und so fort. Und da sind aber die Leute jetzt überdrüssig geworden. Sie trotzen jetzt diesen religiösen Fundamentalisten. Und man hat ja auch gemerkt, bei den letzten Wahlen. Die Leute haben ganz klar säkular und national gewählt und diesen religiösen Fanatikern eine Schlappe erteilt.
Wenn Sie sagen, es gab nie Terror in der Zeit vor dem Krieg, heißt das auch oder ist auch zu spüren, dass man eine gewisse, wenn ich das mal so sagen darf, auch eine gewisse Sehnsucht nach den Zuständen vorher, dass es die gibt?
Also ich muss ein bisschen einschränken. Es gab Terror, es gab staatlicher Terror. Also Saddam ist brutal gegen die Kurden und auch gegen die Schiiten vorgegangen. Besonders als er sich dann in die Enge getrieben gefühlt hat nach dem Kuwaitkrieg, also nach 1991. Also da sind brutale Maßnahmen, brutale Ermordungen, Deportationen, Giftgasangriffe und so weiter. Also es gab staatlichen Terror. Aber das beeinträchtigte nicht den Alltag des, ich sage jetzt mal, Otto-Normalbürgers. Das heißt, wer sich da nicht mit Saddam angelegt hat, wer loyal zu ihm war, der hatte eigentlich ein ganz gutes Leben, ganz gutes Auskommen. Vor allem die Frauen in Bagdad erzählen mir, sie waren bis nachts um 1 um die Häuser, konnten ausgehen, brauchten sich nicht verschleiern. Da gab es zum Beispiel Miniröcke und was weiß ich alles. Das konnten sie danach nicht mehr. Und ja, viele haben sich zurückgesehnt nach den Zeiten unter Saddam. Nicht nach Saddam selbst, sondern einfach nach den Zeiten.
Wie ist denn aus Sicht der Bevölkerung die Bilanz jetzt dieser 7 Jahre unter dem Strich? Sagen sich die Iraker, der US-Einmarsch wird positiv beurteilt oder negativ?
Ja, das ist eine ganz komische Geschichte. Also auch für mich war das interessant zu beobachten. Also meine erste Station nach dem Einmarsch war Basra. Ich bin damals während der Invasion war ich in Katar, wo der Central Command der Amerikaner war, in Doha. Und dann bin ich über Kuwait nach Basra. Und damals war es so, die Leute von Basra, die Einwohner von Basra haben den Amerikanern zugejubelt. Das, was sich die Amerikaner eigentlich immer erhofft hatten von Anfang an, dass sie als Befreier gefeiert werden. Und da machte man zum Beispiel den Deutschen und allen denen, die da nicht in dieser Kriegsallianz beteiligt waren, machte man den Vorwurf und sagte, ja, guckt mal an, wie der Mann uns behandelt hat. Er war ein Gewaltherrscher, wie der mit uns umgegangen ist und ihr wolltet nichts zu unserer Befreiung beitragen. Ein halbes Jahr später kam ich wieder nach Basra und da war die Stimmung schon total gekippt. Da sagte man, ja, ich glaube, ihr wart ganz clever, dass ihr da nicht mitgemacht habt und da war also diese Stimmung gegen die Amerikaner schon da. Das potenzierte sich dann und zwar für mich war diese Abu Ghraib-Geschichte, diese Fotos, die dann aus dem Gefängnis auftauchten, das war im April 2004, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich war damals in Bagdad und diese Fotos kursierten überall. Sie waren überall ausgestellt. Bildhauer haben Skulpturen nach diesen Fotos gemacht und ausgestellt und das war also, glaube ich, etwas, was die Seele und die Psyche der Iraker unglaublich getroffen hat. Und dann danach war dann der blanke Hass auf die Amerikaner da. Jetzt ist es so, dass zumindest die Leute in Bagdad, mit denen ich gesprochen habe, und es waren sehr viele, gesagt haben, wir haben das den Amerikanern zu verdanken, dass wir jetzt mehr Sicherheit haben. Sie haben so als letztes Mittel, um dann doch noch, sagen wir mal, etwas positiv aus der Sache rauszugehen, diesen Surge, den General Petraeus entwickelt hat, eingeführt und danach ist die Situation in Bagdad zumindest wesentlich besser geworden. Und die Bagdader sagen jetzt, sie finden es gar nicht so gut, wenn die Amerikaner abziehen, weil sie eben glauben, dass dann wieder der Terror kommt und sie diese verbesserte Sicherheitslage auch eher den Amerikanern zuschreiben als ihrer eigenen Regierung.
Kann ich das vielleicht so formulieren, man ist froh, dass die Amerikaner abziehen, aber man ist gleichzeitig auch froh, dass die Amerikaner noch da sind?
Ja, das ist so ambivalent, das ist richtig. Also auf der einen Seite, es geht auch so ein Riss durch die irakische Gesellschaft, habe ich festgestellt. Die Alten oder die Älteren, sage ich jetzt mal, die sind mehr noch so von einer Aversion gegen die Amerikaner beseelt, weil sie grundsätzlich was gegen Besatzung haben. Die Jüngeren finden aber durchaus den Lifestyle der Amerikaner, den sie so ein bisschen mitgebracht haben, nicht schlecht. Also die Popmusik im Radio, es gibt die Radio Bagdad jetzt zum Beispiel, die das Popmusik hat oder auch ja, Marlboro und Kaugummi und was wir auch so als Klischees des amerikanischen Lifestyles haben. Das finden sie, glaube ich, ganz gut und viele möchten das auch nachahmen. Also es geht so ein bisschen ein Riss durch die irakische Gesellschaft.
Diese Sicherheitslage, über die wir bis jetzt gesprochen haben, ist sicher ein wichtiges Element im Leben, im Alltag im Irak. Man kann aber auch lesen, dass es kaum Strom gibt, dass es zu wenig Wasser gibt, dass es keine Jobs gibt. Wie ist denn die wirtschaftliche Lage?
Ja, das ist sehr unterschiedlich, ob sie jetzt im Norden, in der Mitte oder im Süden sind. Also Basra wurde ja lange, lange Jahre sehr vernachlässigt. Saddam hatte nicht einen Öldollar übrig für Basra, weil die Schiiten haben einen Aufstand gegen ihn gemacht und die hat er also gehasst. Also Basra war unglaublich vernachlässigt. Das heißt, wenn man jetzt nach Basra geht, nach einer bestimmten Zeit sieht man schon, dass sich da einiges ändert und Basra hat auch mehr Strom zum Beispiel als Bagdad. Dazu muss man sagen, dass Basra im Moment einfach vom Bruttoinlandsprodukt gesehen die reichste Stadt im Irak ist. Basra hat Öl, Basra pumpt jeden Tag zwischen 1,5 und 2 Millionen Barrel Öl. Und es gibt ein neues Gesetz jetzt im Irak, wonach die Stadt, also oder die Region, $1 pro gepumpten Barrel bekommt. Das heißt, Basra bekommt Geld und kann jetzt auch aufbauen. Bagdad liegt sehr da nieder noch, und zwar durch den Terror. Keine andere Stadt war durch den Terror so betroffen wie Bagdad. Es tut richtig weh zu sehen, wie viel Wunden diese Stadt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja auch so mitgekriegt habe, wie sie aussah nach der Invasion. Weil das muss ich sagen, die Amerikaner haben sehr, sehr punktuell bombardiert. Sie haben also die Hauptquartier der Baas-Partei, dann Verteidigungsministerium und so weiter. Also ganz gezielt bombardiert. Bagdad war eigentlich nicht zerstört nach der Invasion. Aber jetzt ist Bagdad vollkommen zerstört. Es gibt ganze Straßenzüge, wo nicht ein Haus ohne Zerstörung ist, ohne ausgebrannten Teil, ohne irgendwelche Bombenrückstände. Also Bagdad sieht ziemlich schlimm aus im Moment. Und es gibt nach wie vor nur 2 Stunden Strom. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben in Bagdad jetzt im Moment zwischen 45 und 50 Grad Hitze. Man muss eigentlich eine Klimaanlage haben, wenn man überhaupt einigermaßen überleben möchte in dieser Hitze. Und es gibt nur 2 Stunden Strom aus dem Netz. Das heißt, Generatoren laufen eigentlich ständig.
Und da gibt es keine Demonstrationen gegen die Regierung wegen des wenigen Stroms?
Doch, die hat es gegeben und zwar massivst im Juni und daraufhin musste auch der Minister für Strom oder Elektrizität, heißt das, zurücktreten. Der Ölminister hat im Moment jetzt kommissarisch die Funktion übernommen, aber wir haben auch seit 7. März, das muss man gleich dazu sagen, seit den Parlamentswahlen eigentlich keine funktionierende Regierung. Das heißt, alles, was gemacht wird, wird so halb gemacht, weil die Herren eigentlich damit beschäftigt sind, die Ministerpöstchen hin und her zu schieben.
Frau Svensson, Sie haben es angesprochen, es wurde gewählt vor mehr als einem halben Jahr. Noch immer gibt es keine Regierung. Warum ist das so schwierig?
Ja, ich habe letzte Woche noch mit dem Vizepräsidenten gesprochen, dem Vizepräsidenten des Iraks, und er gehört der Schiitenallianz an, die eigentlich erfolgreich mehrheitlich aus den letzten beiden Wahlen hervorgegangen ist und aber bei dieser Wahl nur auf dem 3. Platz gelandet ist. Und er sagte mir, eigentlich sind sich alle einig, nur Herr Alawi und Herr Maliki können sich nicht einigen auf den Posten, wer jetzt Regierungschef wird. Dazu muss man sagen, Alawi war der erste Premierminister einer Übergangsregierung im Irak und hat jetzt 2 Stimmen Vorsprung im Parlament vor Maliki, der noch amtierende Premier. Und dieser klebt am Stuhl und tut eigentlich ziemlich alles, um auf dem Stuhl sitzen zu bleiben. Er hat also versucht, das Wahlresultat anzufechten, hat nochmal nachzählen lassen, ohne Resultat. Hat dann versucht, einige Parlamentarier des Herrn Alawi zu diskreditieren, da sie früher einer Baas-Partei waren. Das hat aber auch nicht geklappt. Also er versucht alles, um auf dem Stuhl zu bleiben und merkt gar nicht, dass rings um ihn herum eigentlich alle sagen, er muss weg.
Das heißt, also nicht die religiösen Gründe oder Hintergründe spielen da die entscheidende Rolle, auch nicht Verteilkämpfe etwa um die Öleinnahmen, sondern es geht eigentlich um den Machtanspruch zweier Herren, die sich nicht einigen können.
Richtig, es geht um Hahnenkämpfe zwischen Alawi und Maliki. Und wenn die sich einigen würden, wer nun Regierungschef wird, dann wäre sofort die Regierung gebildet.
Das heißt, auch der Demokratie geben sie weiterhin eine Chance.
Ja, also wenn es so weitergeht, ich finde, der Irak ist auf dem richtigen Weg, in eine richtige Richtung. Ich habe auch mal gefragt, eben den Vizepräsidenten, der hat übrigens einen französischen Hintergrund, der hat lange in Frankreich im Exil gelebt und hat dadurch auch ein bisschen Erfahrung mit Demokratie, wie er denn den Grad der Demokratisierung im Irak einstufen würde auf einer Skala von 1 bis 10. Und er sagte also, wir sind ungefähr 5. Das heißt, wir haben ungefähr die Hälfte des Weges zurückgelegt. Die Wahlen selber am 7. März, ich war Wahlbeobachterin in Kirkuk, das ist diese sehr umkämpfte Ölstadt im Norden Iraks, sind gut gelaufen für mein Dafürhalten, mit natürlich Wahlmanipulationen, Fälschungen. Was aber die UNO sagt, ist für eine junge Demokratie wie Irak durchaus normal, also so 3% Fälschung ungefähr. Das würde an dem Endergebnis aber nicht viel ändern. Aber letztendlich, also ich habe auch die Debatten im Parlament mir angeguckt und angeschaut. Also ich denke, der Irak ist auf einem guten Weg, aber sie brauchen Unterstützung. Sie können das nicht alleine schaffen aus eigener Kraft. Man muss einfach den politischen Prozess mehr unterstützen. Und da hoffen sie sehr, dass die Europäer ihnen helfen.
Machen wir den Blick vielleicht noch etwas weiter über den Irak hinaus, auf die ganze Region. Da war ja auch der Anspruch der USA, dass die Region durch den Militäreinsatz der USA politisch stabiler werden sollte. Ist dieses Ziel auch nur annäherungsweise erreicht?
Nein, das glaube ich nicht. Also diesen Dominoeffekt, den sich Bush erwartet hat durch eine Demokratisierung Iraks, der ist nicht eingetreten. Im Gegenteil. Also was ich sehe in Ägypten zum Beispiel, da sind die ganzen Reformen oder Reformansätze, sage ich jetzt mal, es gab ja keine wirklichen Reformen, wieder zurückgenommen worden. Und zwar alles mit der Maßgabe, guckt mal, wir wollen doch nicht so werden wie Irak. In Kuwait höre ich dasselbe und in den anderen Ländern auch. Also der Irak war auch so ein bisschen so ein Schreckgespenst, dadurch, dass die Amerikaner da so viel Schiffbruch erlitten haben in den letzten Jahren, wird der Irak so als Schreckgespenst für Demokratisierung und Reformen im Mittleren und Nahen Osten auch gesehen. Und ich glaube nicht, dass das Auswirkungen hat, wenn der Irak demokratisch voranschreitet auf die anderen Länder. Im Gegenteil, sie versuchen das ja zu torpedieren. Also man hat ja ganz starken Einfluss von Saudi-Arabien zum Beispiel, die im Ruf stehen, den Terror zu finanzieren, also den sunnitischen Terror zu finanzieren. Iran, der den schiitischen Terror finanziert und so weiter. Also die Nachbarstaaten wollen nicht, dass der Irak demokratisch wird.
Bis Ende des nächsten Jahres, bis Ende 2011, wollen die Amerikaner ganz aus dem Irak abziehen. Ist das ein realistisches Datum?
Ich weiß es nicht. Im Irak entwickeln sich die Dinge so rasend schnell. Also ich kann ungefähr sagen, alle 3 Monate ist wieder eine neue Situation geschaffen. Wir müssen jetzt einfach mal sehen, ob die Armee, ob die Polizei mit der immer noch inneren Bedrohung klarkommt, mit den Terrororganisationen, die zwar geschwächt sind, aber die es immer noch gibt. Und vor allen Dingen muss man nach wie vor einfach auch auf die Verbündeten beziehungsweise die Nachbarn Iraks einwirken, dass sie nicht den Terror finanzieren. Und wir müssen einfach abwarten, beobachten, wie sich das entwickelt, wenn der Terror eingegrenzt werden kann, wenn die Sicherheitslage sich nicht verschlechtert, dann denke ich schon, dass die Amerikaner dann abziehen können. Allerdings, so sagen mir auch die Offiziere, die irakischen Offiziere der Armee, haben sie ja immer noch die Möglichkeit, wenn es wirklich brennt, die Amerikaner zu Hilfe zu rufen, und sie hätten ihnen auch versichert, dass sie dann für sie da wären.
Zum Schluss und kurz, Frau Svensson, würden Sie sagen, der Irak ist befreit, aber er ist nicht befriedet?
Ja, ganz genau. Befreien ist nicht gleich befrieden. Und wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir den Irak befrieden. Alle zusammen, denke ich mal. Das ist die Verantwortung der Weltöffentlichkeit.
Frau Svensson, besten Dank für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.